Willkommen beim Goodbye Matrix Podcast. Der Show, bei der du erfährst, wie du ein erfolgreiches, ortsunabhängiges Business aufbaust, es standfest internationalisierst, damit dir dein Imperium wieder die Freiheit zurückgibt, die dir das System zu nehmen versucht. Tauche ein in die Welt der Global Citizens und erfahre ihre besten Tricks und Erkenntnisse, die dir mehr Freiheit bescheren, dein Vermögen sichern und vermehren, mit denen du ein radikal neues Leben führen wirst. Und jetzt, Freunde, macht den Vorhang auf für eine weitere Folge bei Goodbye Matrix Live. Hallo meine Travel Maniacs, willkommen zur 11. Ausgabe des Goodbye Matrix Podcasts. Mein Name ist Lukas und ich betreibe den Podcast zusammen mit meiner Freundin Larissa auf Dauerweltreise. Heute in der Show mein Gast Guido Klingbeil, bekennender Kryptowährungstrader und involviert in ICOs und in eine sogenannte Kryptoakademie. Was damit auf sich hat, hören wir jetzt. Hallo Guido und beste Grüße aus Penang.
Hallo Lukas, freue mich total hier bei dir zu sein und beste Grüße nach Malaysia.
Jo, da hätte ich ja gerade noch in Deutschland aufgehört, das
Ja, das macht das umso spannender eigentlich, über die Entfernung hier.
Das klappt, ist wunderbar. Ne? Ja, aber aktuell natürlich wettertechnisch ein bisschen Unterschiede jetzt im November.
Ich habe gerade gesehen, im Wetterbericht, da habe ich mir gerade mal angeguckt, spaßeshalber. Und da war ja eine riesen Gewitterwolke bei dir gerade unterwegs.
Genau. Ja. Aber die hat sich gerade schon so ein bisschen vorbeigezogen. Es war doch ganz schöner Lärm hier gerade.
Erstmal Glück. Ja, passt natürlich gut zu unserem Thema auch mit dem Gewitter.
Also der Sturm, der die Kryptowährung auslöst sozusagen.
Ja, genau.
Schöner Übergang. Ja, dann vielleicht erstmal so als Einstiegsfrage, ja, kamst du zu dem ganzen Thema überhaupt und bist da jetzt so tief drin? Was hat dich da überhaupt so begeistert für?
Ja, das ist ziemlich einfach erklärt. Ich war vorher im Terminhandel, das heißt also Future-Markt, Intraday unterwegs und in sehr, sehr kurzem Zeitfenster. Also manche Trades haben dann wirklich nur ein paar Sekunden gedauert. Und da war die Problematik, dass die Broker ihre Menschen sozusagen entlassen haben und sie durch Maschinen ersetzt haben. Und das hat man auch gemerkt immer mehr, dass man immer mehr mit Maschinen zu tun hatte und künstliche Intelligenz und Algorithmen, die schaffen, 10.000 Trades in einer Sekunde durchzuziehen. Und da geht es wirklich um Geschwindigkeiten im Nanosekundenbereich. Und ja, das war irgendwie desozialisierend für mich auch. Und habe dann gesagt, nee, ich brauche was irgendwie, passt jetzt gerade nicht mehr so richtig. Und und dann hatte ich mich so um meine Kryptozeiten erinnert. Das war so an die Zeit, wo ich das erste Mal mit Bitcoin in Berührung kam, wo es gecrashed ist auf 6 Cent runter oder so mit einmal, wo ich dann die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt, was ist denn das? Also das ist definitiv nichts für mich. So, und aber dann kam ja immer mehr in den Social-Kanälen immer mehr Interesse auch von den Leuten und dann habe ich mir das mal nochmal neu angeschaut und habe gesehen, ey, das ist ja total spannend, was da gerade passiert. So, und dann fing ich an, mich eigentlich erstmal wirklich mit Bitcoin, mit dezentralisiertem Geld zu beschäftigen und dann habe ich es mit einmal nicht mehr so wie ein Asset gesehen, wie Gold, Silber oder Schweinebäuche, sondern schon durchaus erkannt, welchen revolutionären Charakter das eigentlich hat. Und das war für mich so gesagt, wo ich dir gesagt habe, also ich stelle mein Leben um, ja. Also nicht nur Trading, sondern auch privat gebe ich keine Energie mehr, also jedenfalls nichts nötig in dieses Fiat-System, was ja immer wieder zu Kriegen führt. Wir sehen es ja, wir wissen ja, was da passiert. Und das ist ja wirklich nicht fortschrittlich, was wir da haben. Und ich betrachte das Ganze also auch aus einem energetischen Feld. Ja, aus der energetischen Sichtweise insofern, dass ich versuche, meine Rechnungen dann auch nicht in Fiat zu bezahlen, also jedenfalls nicht direkt, dass ich nicht Guthaben in Fiat halte, um sie dann am Geldautomaten mir rauszuholen, sondern halt auf Krypto-Ebene, um sie dann in Fiat erst umzuwandeln, wenn ich es wirklich brauche, weil es gar nicht anders geht. Aber was ich damit sagen will, halt auch das Bitcoin etc. auch in die Rotation zu bringen, in den Umlauf, nicht nur als Investment zu sehen, sondern auch zum täglichen Geld zu machen. Und das ist halt, das Entscheidende, was der ganzen Geschichte halt noch fehlt. Viele sehen das sozusagen als Zockermöglichkeit, als Möglichkeit, Renditen rauszuschneiden. Und ich sehe es dann doch eher aus dem Aspekt, das Ganze auch zu unserem Geld machen, weil nur dann hat es eine Chance, ja.
Wo wollte ich jetzt anknüpfen? Das war, genau, was war eigentlich der, das ist jetzt öfters gefallen, das Fiat-Geldsystem und so weiter, ein bisschen zu den Grundlagen. Also wo ist denn da dein genauer zentraler Kritikpunkt, dass du sagst, okay, ich möchte mich da eigentlich möglichst weit raushalten?
Ja, da muss man eine ganze Ecke zurückgehen. Und zwar ist es ja, wir haben es ja mit einem nichtstaatlichen Geld zu tun. Ja, Leute denken ja alle, die Kontrolle über das Geld liegt beim Staat. Und genau so ist es halt nicht. Und das schon seit über 100 Jahren haben die Zentralbanken sozusagen die Geldschöpfung und die Kontrolle über das Geld. Also was ich damit meine, ist die Höhe des Zinses und die Höhe der Geldmenge. Die Kontrolle haben sie sozusagen übernommen und die steuern halt damit sozusagen die Wirtschaft. Senken sie den Zins, kurbeln sie die Wirtschaft an, dann ziehen sie wieder hoch, dann müssen sie die Geldmenge erhöhen und die Geschäftsbanken hinten dran kriegen dadurch die Basis für ihr eigentliches Business. Ja, und das Business ist eben halt so, ich gehe zur Bank, frage nach einem Kredit, ja, und die sagen mir, okay, wie kannst du sichern? Ich sage, hier habe ich ein Haus, packe ich dann nur mein Haus auf den Tisch. Die nehmen das Haus zur Sicherheit. In dem Moment, wo ich den Kreditvertrag unterschreibe, wird dieses Geld giral erzeugt bei der Bank als reiner Buchungssatz. Ja, das Geld war nie vorher da. Ich zahle zurück, dann buchen sie es wieder aus und für diesen ganzen Vorgang berechnen sie mir einen Zins. Ja, und ja, also das ist halt das Geschäft des Jahres oder des Jahrhunderts oder des Jahrtausends, muss man mal sagen. Also man produziert nichts, man bewegt nichts. Man versucht halt nur, den Leuten Griff verkaufen und dann verdient man daran. Ja, und im Zweifelsfall, wenn der Kreditnehmer nicht seiner Pflicht nachkommt, dann kommen halt die staatlichen Richter ins Spiel als Handlanger der Banken und sagen so, du bist ein Böser, du hast also deinen Kredit an die Bank nicht zurückgezahlt, tu Buße und übergebe dein Haus an die Bank. So, das heißt also, sie haben, wenn man das jetzt wirklich mal von der rechtlichen Seite betrachtet, haben sie ein substanzloses Geld erschaffen, giral, und haben dafür Substanz, also Haus, als Sicherheit genommen und es auch vereinnahmt, ja. So, dass im normalen Rechtskreis gar nicht gehen würde, ist ja auch klar. Das heißt, sie müssen ganz viel tricksen. Und um ganz viel zu tricksen, brauchen sie halt schräge Gesetze. Und dafür brauchen sie halt Staaten, die diese Gesetze durchführen. Und da sind wir wieder bei Wahlen. Unter dem Aspekt kann sich dann jeder sozusagen ausmalen, wie demokratisch das denn überhaupt alles ist, ja. So, und dann kommt mit einmal eine neue Währung um die Ecke. Die ist dezentral. Die ist im Grunde nicht attackierbar. Es ist so wie ein tausendköpfiger Drache. Steckst du denn einen Kopf ab, wachsen drei Notes wieder neu. Ist nicht beizukommen, der ganzen Geschichte. Ja? Und da funktioniert die Geldschöpfung halt. Bei Bitcoin kann man es ja ganz klar sehen. Völlig transparent. Es gibt eine festgesetzte Menge, die erschaffen wird. Jeder kann damit kalkulieren. Und das ist ja auch der Grund, warum es steigt, ja, weil es ist halt ein begrenztes Gut, ja, und erfüllt eigentlich die Eigenschaften eines Wertspeichers.
Mhm. Ganz kurz nochmal zu der Aussage zurückkommen, die Zentralbanken seien nicht staatlich. Wie genau kommst du zu der Aussage, beziehungsweise wo setzt du da sozusagen die Zentralbanken hin bei dem Spiel zwischen Politik und Wirtschaft? Also ist das nochmal eine ganz eigene Instanz für dich oder wie kommst du dazu nicht zu der Aussage?
Wie komme ich zu der Aussage? Ich müsste da ganz tief gehen in verschiedene Dokumente, die es da historisch gibt. Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen. Man bräuchte eigentlich bloß die Logik mal einschalten. Also wir haben auf der einen Seite haben wir die Menschheit. Ja, die Leute da oben bezeichnen uns als Kollateral. Wir sind also dafür da, halt über unsere Steuerlast den Zinsdienst den anderen brauchen zu erwirtschaften. Ich nehme mal ein Beispiel. Angenommen, ein reiches Kind, ein Baby, kriegt schon eine Aussteuer oder ja, eine Aussteuer im ersten, gleich zur Geburt von 1 Million, ja. So, ist ja durchaus denkbar bei reichen Familien, ja. Das ist ja ein Steuervorteil. So, dann bekommt das Kind, ich sag mal so, wenn wir mal 5% ansetzen, halt 50.000 am ersten Geburtstag. Ja, und ich habe das mal ausgerechnet, mal in Nahrungsmitteln, das sind einfach mal über 300 Schweine, die das Kind kaufen könnte. Ne? So, oder 50.000 ein Auto, ja. So, jetzt können wir uns ja überlegen, wie viele Leute arbeiten an so einem Auto. Die Arbeit ist dann sozusagen nur aus dem Zinsdienst abgezogen worden. Und daher kann man also resultieren, dass ja jede Arbeitskraft, die sozusagen mehr gebracht wird, mehr dem Zinsdienst geopfert wird, ja, weil die Zinslast steigt immer höher durch die Menge des Geldes, was im Umlauf ist. Und auf deine Frage zurückzukommen, staatlich, nicht staatlich, ich glaube, von Staatlichkeit sind wir schon ganz, ganz weit weg. Es ist eine Verwaltung, die wir da haben. Also in der Ansicht, natürlich teilen die nicht alle, aber jeder hat ja das Recht auf seine eigene Meinung. Und für mich ist es sozusagen alles eher ein Verwaltungsorgan. Man sieht das ja auch mit der EU, dass sie immer zentralisierter die Fäden in die Hand ziehen wollen. Und das wird auch dazu kommen, dass wir zu den Vereinigten Staaten von Europa werden. Also das steht ganz klar auf dem Plan mit einer zentralen Verwaltung. Da fragt man sich natürlich, okay, warum machen die das ja zentral? Hat doch bis jetzt immer nicht funktioniert. Man hat seine UdSSR gesehen, also vor Russland. Das, auch in der DDR gab es ja totale Schwierigkeiten durch die zentrale Verwaltung. Und warum machen die das denn schon wieder, wenn das nicht funktioniert? Ne? Aber es ist eben halt so, dass es die nicht ganz so schlimm wie eine Diktatur, aber im Grunde hat es die Züge. Da wird eine Zentrale über eine große Fläche und eine große Menge von Menschen entschieden und dadurch kann man sie besser kontrollieren, als wenn man das auf demokratischer kleiner Ebene zulässt, ja, wie zum Beispiel eine Dorfverwaltung. Ja, da wird eine Bürgerversammlung gemacht, da kommen jetzt irgendwie aus dem Dorf dann 300 Leute zusammen, die wählen hier den Bürgermeister, jeder kennt sich und der Bürgermeister baut Scheiße, auf Deutsch gesagt. So, dann wird er abgewählt, ja. Je größer diese Strukturen werden, desto intransparenter werden sie. Und Brüssel ist nun wirklich ganz, ganz weit weg für die Leute. Und ich glaube, die meisten wüssten noch gar nicht mal mit dem Finger auf der Landkarte, wo sie es finden sollten. Und dahinter stecken 500 Millionen Menschen. Ne? Und aber diesen Vorgang können wir halt nicht auf normale Weise durch eine Revolution oder sowas, dazu geht es den Leuten einfach zu gut, irgendwie korrigieren. Sondern der einzige Weg führt halt übers Geld. Und erst dann, wenn die Leute das begreifen, dass sie das, dieses dezentrale Geld, was nicht manipulierbar ist von keinem, ja, wenn sie das zu ihrem Geld machen, ja, dass sie dann die Macht wieder zurückerlangen über sich. Ja. Das hängt aber natürlich auch ganz stark ein bisschen damit zusammen, mit der Übernahme wieder von Selbstverantwortung, was ich gemeint habe. Es wurde uns halt sozusagen aberzogen über Jahrzehnte, die Verantwortung für uns selbst zu übernehmen. Und man sieht das auch in der Gesellschaft, dass also, wenn etwas schief läuft, da immer gerne jemand gesucht wird, den man dann hinstellt. Ja, der ist schuld. Oder eine Politik, ja, da wird irgendeine Marionette genommen, die ist schuld, der ist schuld. Und wenn der dann weg ist, dann ist alles wieder gut. Und im Grunde ist es alles Quatsch, ja. Ich erzähle zu viel, merke ich gerade. Ich komme, dass die gar nicht zu Wort kommen, Lukas. Entschuldigung.
Das ist kein Problem. Es ist sehr spannend zuzuhören. Also Kryptowährung sozusagen als eine Art Graswurzelbewegung auch von unten nach oben, sozusagen, was dann von unten nach oben sickert, anstatt so eine Art Zentralbank, die dann von oben nach unten das alles kontrolliert. Ja. Und dann sozusagen ein gesetzliches Zahlungsmittel etabliert, was die Leute nutzen müssen. Ne? Und da hat man natürlich jetzt mit, zum Beispiel mit Bitcoin natürlich was erschaffen in dem Sinne, ja, was natürlich genial ist. Ne?
Ich müsste vielleicht noch was dazu sagen, warum das halt so lange halt auch funktioniert hat. Ja, wenn die, wenn wir mal den Zinseszins betrachten, haben wir ja dann sozusagen eine wachsende Geldmenge, die wachsen muss. Ja, wenn ich einen Zins auf einen Zins und nochmal auf einen Zins nehme, dann muss die Menge des Geldes permanent wachsen, entsprechend der Zinslast, die da kommt. Und diese Geldmenge wächst halt durch neue Kredite. Das ist, im Grunde ist das Ganze ein Schnellsystem, was wir da haben, unser Geldsystem. Und Probleme gibt es halt, wenn es nicht mehr wächst, ja. Also wenn die wenn wir genug Lidl haben und genug Schuhfabriken oder wie auch immer, ja, dann werden halt keine Kredite von der Industrie mehr nachgefragt für neue Expansionen. Und dann haben wir nämlich den Zustand, den wir jetzt gerade haben, dass diese Geldmenge halt künstlich erweitert werden muss. Und das macht die EZB und natürlich die Fed auch in Amerika aus vollen Rohren. Und sie fluten den Markt. Wenn man mal einfach mal eine Zahl nimmt, also die EZB kauft im Monat Firmenanleihen auf im Werte von 60 Milliarden Euro. Also im Grunde schießt sie neues Geld in den Markt, frisches Geld aus dem Nichts in Höhe von 60 Milliarden. Ja. Wenn man jetzt mal die Kapitalisierung von Bitcoin mal dagegen setzt, ich weiß es jetzt gar nicht aus dem Kopf, wirklich, ich habe jetzt lange nicht aufgeschaut, aber gehen wir mal davon aus, 100 Milliarden ist Bitcoin schwer als Beispiel. Da kommt es jetzt auf ein, zwei auch nicht drauf an. Glaube ich mittlerweile sogar, ja. 120 mittlerweile, ja, okay. Dann wäre es also so, dass der Wert von Bitcoin allein von der EZB innerhalb von 2 Monaten geschürt aus dem Nichts. So, und ja, wenn man das mal so ins Verhältnis setzt, dann muss man einfach mal davon ausgehen, dass das diese Preise, die wir jetzt da sehen, noch lange nicht das sind, wo es hingehen könnte, ja. Also da gibt es so eine Seite, da kann man das mal anhand der Marktkapitalisierung mal hochrechnen, wie der Preis sich entwickeln würde bei einer gewissen Marktkapitalisierung. Und wenn die im Bitcoin auf eine Billion steigt, was durchaus im Rahmen ist, dann haben wir einen Preis von über 60.000 Dollar. Ja. Und diese Preissteigerungen sind halt relativ schwer vorstellbar für die Leute und auch gerade für die Leute, die mit Charts arbeiten, weil diese Chartfenster sind natürlich oben und natürlich, na unten nicht, aber oben sind sie natürlich begrenzt. Und man kann sich immer nur das vorstellen, was man auch sieht. Ja. Und wenn der Kurs dann aus dem Bildschirm herausschießen sollte, dann kann man sich das schon nicht mehr vorstellen, weil der Bildschirm gibt halt den Rahmen vor, ja, der Vorstellungskraft. Es ist aber tatsächlich so, dass also Preise von 50.000, 100.000 beim Bitcoin in Zukunft durchaus absolut möglich sind, ja. Also ich will nicht sagen, dass es passiert, also ich bin ja keiner mit der Glaskugel hier umherläuft, aber anhand der Marktkapitalisierung, wenn also noch mehr Geld aus dem Fiat-Bereich flüchtet in die Kryptowährungen. Und ich, wenn ich jetzt von Bitcoin rede, dann rede ich natürlich auch stellvertretend für Ethereum. Gut, Ripple nehme ich mal raus, aber Dash zum Beispiel, ja, Monero. Wie gesagt, also wenn ich von Bitcoin rede, meine ich das immer stellvertretend für auch andere Kryptowährungen, ja, die also ähnliche Eigenschaften wie Bitcoin haben, nur eben halt sich spezialisiert haben, ja, mit ihren Eigenschaften für ganz gewisse Anwendungen.
Ja, aber klar, die Aussage ist natürlich auch logisch zu begründen. Ich meine, Bitcoin zum Beispiel ist ja gecapped auf 21 Coins und klar, also wenn das nur halbwegs im Mainstream noch weitergeht, sind das ja keine unrealistischen Zahlen. Jetzt 60.000 aufzurufen, ist nicht unrealistisch. Ja, ja.
21.
Kann man sich vielleicht schwer vorstellen.
Ich glaube, von den 21 Millionen haben wir jetzt auch schon 17 Millionen geschöpft.
Ja, deswegen ist ja schon fast, ne? Also im Wesentlichen ja auch schon drin im Markt. Also ja. Deswegen ist nicht unwahrscheinlich. Ich möchte noch einmal ganz kurz zum Thema Zins noch kommen. Mhm. Ich meine, das an sich ist ja der Zins in einem gesunden System, sage ich jetzt mal, ja nicht so schlecht, weil das ist ja sozusagen der Anreiz überhaupt für einen Geldverleiher, Geld zu verleihen. Weil der hat ja auch ein gewisses Risiko, dass das Geld ausfällt und so weiter, dass der das überhaupt macht und nicht selber behält und dann auch dafür auch ein bisschen was zurückbekommt. Das natürlich im aktuellen System jetzt, wie das auch gehandhabt wird, mit viel Luftgeld und so, schwierig. Da ist der Zins auch schädlich teilweise, Zinseszinseffekt und so weiter. Aber wie wäre das denn zum Beispiel, wenn jetzt sozusagen Bitcoin das neue Fiat-Geld wäre, also sozusagen das neue allgemeine Zahlungsmittel wäre, was die meisten nutzen würden? Wie könnte man das denn da ausgestalten mit Zinsen? Also ich meine, dann ist ja auch, Bitcoin ist ja dann gekappt auf 21. Man kann das ja nicht weiter ausdehnen. Aber wie gesagt, der Zins hat an sich auch einen gesunden Effekt, dass man überhaupt das auch verleiht. Also ist meine Frage so ein bisschen klar geworden.
Ja, ich verstehe deine Frage und ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Aber ich denke mal schon, dass das nicht ziemlich klar rübergekommen ist. Wir haben zweierlei Dinge. Wenn ich was verleihe, ich sag mal so, ich verleihe meinen Computer, So, weil ich den jetzt mal einen Monat nicht brauche oder mir gerade einen neuen gekauft habe, bevor ich den verkaufe, verleihe ich den an Nachbarn und sage, okay, ich möchte jetzt zwei Computer zurückhaben. So, dann müsste er ja den zweiten Computer kaufen. Ja, so. Das bedeutet also, im Bitcoin, wenn ich jetzt Bitcoin verleihe, dann verleihe ich ja nicht mehr beim Fiat-Geld eine Fantasie. Ja. Bei der Bank wird ja was verliehen, was es ja gar nicht gibt. Das ist ja das Lustige. Das ist die Unterschrift auf dem Kreditvertrag, die den Buchungssatz auslöst. Und dieser Buchungssatz wird verzinst. Und bei Bitcoin ist es... Und wenn ich jetzt einen Bitcoin verleihe, dann ist das, den habe ich ja irgendwann mal gekauft. Ja, und dann habe ich das Ausfallrisiko und auch das, sagen wir mal so, ich kann ihn nicht benutzen. Und das lasse ich mir halt über den Zins vergüten. Am Ende ist es halt so, dass der Bitcoin dann immer mehr wert wird gegenüber Gütern. Ja, das heißt also, ich bezahle nicht fürs Brötchen ständig mehr Geld. Sondern im Gegenteil, die Güter gehen runter, Preis, ja. Also es verläuft dann ganz andersrum. Es gibt unheimlich viele Ideen und über Geldprojekte, wie man es machen sollte. Und ich weiß auch nicht, ob Bitcoin als Geldsystem erstmal als das Perfekte angesehen wird, wenn man das mal von der gesellschaftlichen Seite betrachtet, dass wir also immer mehr Automatisierung bekommen. Wir werden also immer mehr Jobs fallen der Automatisierung zum Opfer nicht. Es ist ja eigentlich ein Segen, ja. Dass wenn jetzt, ich sag mal, jemand, der morgens um 6 aufsteht oder um 5 aufsteht und die Mülltonnen von den Leuten abholt und den ganzen Tag da die Mülltonnen ins Auto packt und wieder zurück in den Hof schiebt. Und wenn man das mal durch einen Roboter irgendwann mal machen lassen kann, das ist mal so als krasses Beispiel, dann hat der Müllmann ja, dann kann der sich um andere Sachen kümmern, ja. Der kann sich bilden, der kann sich um seine Familie kümmern. Und dieser Punkt der Arbeitslosigkeit, dieses negative Dogma, was darauf liegt, ist ja eigentlich völlig falsch. Ja? Das ist ja ein Segen, ja, wenn die Arbeit abgenommen wird von Maschinen. Nur in einer Versteuerungswelt, wo es also den Staat nur darum geht, möglichst viel aus den Leuten rauszuholen. Ja, ein Roboter kann ich nicht so gut versteuern, ne? Wie ein Menschen, ja. Stimmt. Ich glaube, ich bin schon abgekommen vom Thema jetzt so ein bisschen, aber.
Das ist auch spannend.
Klar, aber wie gesagt, wenn man Bitcoin verleiht, ach so, ich wollte mal auf andere Systeme, da gibt es zum Beispiel Plan B, gibt es da von, ah, ich komme jetzt auf die Namen nicht.
Andreas
ja, genau, und die haben ein Modell entwickelt, ja, wie man das machen könnte. Dann gibt es den Franz Hörmann, der hat auch eine ganz revolutionäre Idee, also revolutionär in Form von völlig anders, dass also Geld geschöpft wird ständig, auch gegen Leistungen wie jetzt Altenbetreuung oder so. Jedenfalls, wenn jemand einen gesellschaftlichen Dienst leistet, ja, der jetzt momentan nicht monetarisiert wird von der Gesellschaft. Ja. Also wenn ja irgendwie jemand seine Eltern pflegt, ja, irgendwie, oder sich ehrenamtlich betätigt, dann wird er ja von der Gesellschaft nicht entlohnt. Also ich meine jetzt nicht in Form von Geld, ja, ich meine auch Anerkennung oder überhaupt wie Feedback, ja. Da kommt ja dann nicht viel. Und der hat dann halt auch ein System entwickelt, wo man das dann halt alles macht. Ob das jetzt perfekt ist oder so, das kann man natürlich nicht sagen. Das sind alles experimentelle Geschichten. Das weiß man immer erst, wenn das gelaufen ist. Aber wir haben erstmal schon mal einen Schritt mit Bitcoin und Co., dass wir die Geldschöpfung halt aus der privaten Hand rausgezogen haben. Und das ist schon mal für mich, ja, also der erste wirklich revolutionäre Schritt, den wir das erste Mal seit Tausenden von Jahren haben, sozusagen, ja. Und Bitcoin ist ein Angebot, es ist kein Zwang dahinter. Jeder kann, aber keiner muss, ja. Und die Leute werden es also hochdemokratisch selbst entscheiden und sie haben es hochdemokratisch selbst in der Hand, beschäftigen sich mit der Materie. Die Usability ist noch nicht so richtig da, ja. Also es wird natürlich noch ein bisschen Zeit dauern, aber wenn Anwendungen kommen, dass es so einfach ist wie Online-Banking. Und ich sag mal so, wenn man so ein Soft-Wallet hat wie Jax oder Exodus, dann geht das ja schon ziemlich dicht an die an die Usability ran, ja, in der Geldüberweisung.
Genau. Wie siehst du da aktuell so die weltweite Tendenz zu dieser Fiat-Geldflucht? Ist natürlich dann, denke ich mal, auch von lokal zu lokal noch ein bisschen unterschiedlich. Ne?
Also ja, man muss das natürlich.
Auf den chinesischen Raum guckt oder, oder zu Venezuela, Länder, die jetzt auch stark, sagen wir, eine stark diktatorische Regierung haben. Da gibt es auch teilweise in afrikanischen Ländern, die jetzt da stark in Bitcoin das als Notanker sehen. Wie ist da so die Tendenz aktuell zu beobachten?
Okay, fangen wir mal bei uns an. Die Leute hier haben es ja noch nicht nötig, sich um ein anderes Geld zu bemühen. Ja, wenn ich jetzt, um mal jetzt in deine Region zu gehen, Indonesien und überhaupt Asien, gibt es ja unheimlich viele Auslandsarbeiter, die also regelmäßig Geld nach Hause schicken. Ja, das war bis jetzt immer Western Union in der Regel, was sie verwendet haben mit 8-15% Gebühren. Und jetzt haben halt die Familien halt ein Wallet, ja, und sie schicken halt das per Handy rüber. Da ist schon mal dann ganz andere Nachfrage nach dieser Währung, ja. Venezuela, klar, also ich habe das komplett verfolgt von der ersten Entwertung, das ist schon wieder Jahre her, wo Chavez sozusagen die Währung da einfach mal so über Nacht um 30%, glaube ich, mal entwertet hat. Und seitdem ging es ja dann nur noch mal runter. Und ja, die Leute suchen halt nach einer Abrechnungseinheit, die eine Stabilität bringt. Ja. Ware gegen Ware, das funktioniert natürlich nur bedingt. Ja, ich habe hier ein halbes Huhn, was kannst du mir einen Schuh geben? Ja, ja, willst du den anderen Schuh, dann musst du mir das andere halbe Huhn noch besorgen. Ja, ich habe aber nur ein halbes Huhn. Es ist also schwierig, diese Teilbarkeit mit Warentausch. Das heißt, sie schreien und suchen natürlich, und die Wiesenzuflüsse sind da ja auch begrenzt, weil das geht dann auch über die Zentralbank. Insofern ist da der Bedarf extrem hoch, ja, ein Zahlungsmittel zu haben, was halt nicht an der Wirtschaftskraft gekoppelt ist und an den politischen Geschichten und Sanktionen und was es alles gibt. Ne, wenn man jetzt mal bei Google Trends eingibt, dann wird man da so finden, Nigeria zum Beispiel fast auf Platz 1 immer in der Nachfrage nach Bitcoin. Ja, ja, das ist ja, so ja. Eigentlich.
Und dann nochmal zu dem Thema die Arbeiter, die dann das Geld nach Hause schicken. Da ist ja auch häufig die Kritik jetzt.
Ach, zu China wollte ich noch was sagen. Entschuldigung, Lukas, dass ich dich. Ich hatte eben gerade auch eine Gedankenpause. Ich denke, da war da noch was. Ja, China. Bei China müssen wir mal das von der Seite betrachten. China war also die letzten Jahrzehnte der Wachstumsmotor der Welt. Also der Westen hat im Grunde kein Wachstum mehr geliefert. Ja, wir haben nur noch konsumiert, aber nichts mehr produziert. Und in China sind also Fabriken und Städte und Millionen Metropolen aus Boden gestampft worden und Stahlproduktion angeschoben worden etc. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die... Das hängt auch wieder am Geldsystem, dass die Kaufkraft immer weniger wird der Leute, ja, weil die durch die Inflation die Kosten steigen und die Lohnstückkosten nicht parallel mitsteigen. Das heißt also, die Sachen werden teurer, aber die Löhne steigen nicht im gleichen Atemzug parallel mit. So, das heißt also, die Kaufkraft der Leute wird geringer. Sie können sich also weniger leisten. Und im Falle von den USA ist es dann auch so, dass eben halt sehr, sehr viel die letzten Jahrzehnte kreditiert gekauft wurde, auf Pump gekauft wurde, über noch eine Kreditkarte, noch eine Kreditkarte, noch eine Hypothek aufs Haus, noch eine Hypothek aufs Haus. Das ist spätestens seit 2008 ja dann so ein bisschen zum Erliegen gekommen durch die Subprime-Krise. Und China hat halt noch ein paar Jahre überbrückt mit Zahlen, die die Welt geglaubt haben. Aber wenn man sich die Energieverbräuche ansieht dazu, dann passen die nicht zu den Wachstumszahlen. Das ist also ziemlich schnell zu entlarven, ob da die Zahlen richtig sind oder nicht. Was ich damit sagen will, ist, China hat jetzt auch an Wachstum verloren als Motor der Welt. Und jetzt sucht natürlich viel Kapital die Flucht aus dem Land heraus. Ja. So, und da ist natürlich Bitcoin über den koreanischen Markt, wird das meistens abgewickelt. Und da ist Bitcoin natürlich ein ideales Vehikel für. Ja. Und das ist ganz klar, dass die chinesische Regierung da ein bisschen alarmiert ist, weil wenn alle ihr Geld raus transferieren, was bleibt denn noch nachher? Ja, das ist, da musste man einfach jetzt auch mal ein bisschen reagieren von staatlicher Seite. Das ging gar nicht anders. Ja, das ist immer zu Schiene nochmal zu sagen. Das ist wieder ein Sonderfall, da geht es also mehr um Kapitalflucht. Ja,
ja, verstehe. Also ich möchte jetzt nur gerne mehr auf die Usability auch von Kryptowährungen eingehen. Also jetzt gerade zu dem Thema zum Beispiel eben von dem Wanderarbeiter, der jetzt dann eben anstatt Western Union eben jetzt Bitcoin zum Beispiel benutzt. Da gibt es natürlich auch zentrale Kritik. Jetzt an Bitcoin ist ja häufig auch die Transaktionskosten und auch Zeit, gerade für kleinere Transaktionen, dass es auch quasi dem Western Union Gebühren jetzt auch nichts nachsteht.
Ja, aktuell ja, muss man so sagen. Es ist halt so, wir haben eine Blockgröße und diese Blockgröße lässt natürlich nur eine gewisse Anzahl von Transaktionen pro Zeiteinheit zu. Ich glaube, vor Segwit waren es irgendwie 7 Transaktionen pro Sekunde oder so irgendwie. Ich bin technisch nicht ganz so tief drin, ja, ich kriege das immer noch am Rande so ein bisschen mit, weil man, ja, so, dann nach Segwit, also das Auslagern des Zeugen, wenn man es mal so ganz, ganz runterbricht, hat sich das jetzt nochmal erhöht, aber es ist halt so, die Anzahl der Transaktionen, die gebraucht werden oder die abgerufen werden, sind halt so hoch, dass die Miner eben halt sagen, okay, wer mir am meisten zahlt, wird durchgeroutet, ja, oder wird kriegt halt seine Verifizierung und dadurch der Preis. Es ist also auch ein Spiel zwischen Angebot und Nachfrage, ja. Bietet diese Währung nicht genug Transaktionen und die Nachfrage nach Transaktionen ist sehr hoch, dann steigt der Preis für eine Transaktion. Das ist ein ganz, ganz normales Marktspiel. Aber in der Regel reguliert sich das alles wieder und wir haben, ich weiß noch nicht, vorgestern oder so, da gab es die erste Cross-Blockchain-Swap-Überweisung oder Transaktion zwischen Litecoin und Bitcoin über das Lightning-Netzwerk. Also das tut sich was. Also in naher Zukunft wird da was passieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch Dash, ja, oder andere Zahlungsmittel oder andere Kryptowährungen, mit denen das natürlich viel billiger geht. Man muss ja nicht jetzt Bitcoin überweisen. Man kann ja auf eine andere Kryptowährung ausweichen. Das ist ja alles gar nicht so schlimm. Also von daher finde ich das gar nicht so schlimm. Also ja, klar, es ist dramatisch, ja, so eine hohen Gebühren zu zahlen, aber es ist halt der Preis, den wir zahlen für diese Freiheit. Und es ist ein ganz normaler Marktprozess und der wird korrigiert. Das ist eine temporäre Geschichte. Wenn das jetzt für immer so wäre, würde ich natürlich auch sagen, ups, das geht dann natürlich gar nicht. Ich schluck den Fisch oder den drauf und weiche halt auf eine andere Kryptowährung aus. Und für mich hat das nicht so einen Impact. Persönlich. Ne? Aber ist klar, die Leute ziehen sich natürlich immer gerne an solchen Sachen hoch. Aber ja, wie gesagt, genau, kann man umgehen.
So ein Lightning-Netzwerk fällt mir auch noch Comet-Netzwerk ein, 10x als Stichpunkt, ja, um das auch überhaupt sozusagen in den alltäglichen Gebrauch auch zu bringen. Wie siehst du diese Projekte aktuell, dass man das auch noch mit Kreditkarten verknüpft und so weiter?
Also ich verfolge 10x von der Geburtsstunde an, kann man fast sagen. Okay. Und ja, der Julian, der ist ja sehr medienwirksam unterwegs und hat sehr, sehr viel getan, möchte ich an dieser Stelle auch mal erwähnen. Ein ganz großes Lob, also sehr, sehr viel Input von ihm. Ich habe auch viel zu verdanken, ja, von überhaupt erstmal in diese Materie reinzukommen, viel Grundverständnis zu entwickeln, weil es ist ja doch alles nicht in der Muttersprache verfügbar meistens, ja, es ist alles ja doch in Englisch. Und selbst wenn man so ein bisschen Englisch kann, so wie es dann ein bisschen komplizierter wird, dann sind die Verständnislagen dann doch nicht so doll. Und da hat er sehr, sehr viel Pionierarbeit geleistet, auch über diese Facebook-Gruppe sich austauschen. Das Produkt, die Kreditkarte von 10x, sozusagen ein Wallet zu haben bei 10x und seine Umlaufmittel, sag ich mal so, das Haushaltsgeld in Krypto zu halten und nur dann, erst dann wirklich in Fiat bei der Bezahlung umzuwandeln, wenn ich zum Händler gehe und sage, so hier, ich will jetzt diese Hose kaufen und bezahle die. Und erst dann wird mein Krypto umgewandelt in Fiat. Das ist schon sensationell, was sie da gemacht hat, auch in so kurzer Zeit. Wenn man überlegt, ja, die ICO war im Juni, glaube ich, irgendwie, also Token Sale in dem Sinne, muss mich da korrigieren. Im Juni, glaube ich, und was da passiert ist in der Zeit. Und na klar haben sie ein bisschen technische Probleme auch gehabt. Ich glaube, sie liegen jetzt auch erst bei 100.000 Karten, aber trotzdem gemessen an der Zeit sind sie da weiter als andere und es funktioniert halt. Also ich habe noch nichts gehört und ich suche nach solchen Sachen manchmal auch wirklich explizit, um mal zu gucken nach den Negativsachen eventuell. Es hat noch nicht einer irgendwie mal gesagt, der hat ein Problem gehabt mit seiner Karte. Also bis jetzt funktionieren alle Karten super gut, ja. Und ja, da kann man auch mal 3 Monate auf seine Karte warten, ja. Das ist mir lieber, ein funktionierendes Produkt zu haben, wo gerade im Geldsystem, wo es ja doch ums Eingemachte geht, als irgendwie was nicht funktionierendes dann zu haben. Ja, da warte ich dann auch gern mal. So, und dann habe ich natürlich auch verfolgt, dass die Kreditkarte natürlich auch nur das Sprungbrett ist in ein Riesenprojekt, was sie vorhaben. Das ist Komit. Das ist im Grunde ja ein Netzwerk, Cross-Chain, also blockübergreifend. Alle Blockchains in einem Netzwerk irgendwie zu vereinen und nahezu kostenloses Transaktionsvehikel, Plattform darzustellen für alle Blockchains. Und ja, Lightning steht dagegen, wie gesagt, und da hört mein technisches Verständnis dann so ein bisschen auf, weil das wäre jetzt zu weit gegriffen, ob diese Sachen sich jetzt in Konkurrenz begegnen, ja, oder eher kooperativ, das kann ich jetzt nicht entscheiden oder das kann ich nur nicht beurteilen. Auf alle Fälle wird sich die nächsten fünf Jahren, denke ich mal, sehr, sehr viel tun, was die Usability anbelangt.
Ja, da kommen wir vielleicht auch mehr zu deinem Kernthema zu sprechen, das ja, sagen wir mal, Trading, Währungsspekulation und so weiter. Was man ja jetzt da auch nicht oft genug liest in letzter Zeit in den Mainstream-Medien, ist ja mit Blasenbildungen, Tulpen, die neuen Tulpenzwiebeln, die jetzt da, was man immer wieder liest. Wie stehst du jetzt zu dem Thema? Ich meine, wir sind jetzt bei 8.000 Dollar angekommen, Bitcoin. Ich bin letztes Jahr um die Zeit, habe ich meine ersten Bitcoins für 700 Dollar gekauft. Ich meine, das ist natürlich schon eine extreme Wertsteigerung in der kurzen Zeit.
Ja, das kann man so sagen, wenn man das gegen Dollar den Wert nimmt.
Genau, richtig, ja.
Ja, ja, die erste Blase, die erste richtig große, dicke, fette Bitcoin-Blase war ja bei einem Dollar, ne?
Also, 2019, ja.
Diese Tulpomanie, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, irgendwie 16., 17. Jahrhundert, irgendwie so, wo die Tulpenzwiebeln hochgeschossen sind, dass du dafür ein Haus bekommen hast. Ich weiß auch nicht, was da die Leute damals geritten hat, aber es war halt so. Und das wird immer jetzt wieder so als Beispiel herangezogen. Wenn für die Leute ein Preis gegen Dollar steht, den sie nicht begreifen können, aber die eigentliche Blase ist im Fiat-System zu ermitteln, weil der Bitcoin-Preis ist im Grunde nicht der Preis, weil Bitcoin alle, deswegen, weil sie Bitcoin jetzt so schick finden oder irgendwas, sondern es ist sozusagen der Kapitalflucht geschuldet aus dem Fiat-System, weil es ist so ein Pyramidensystem wie das Schuldgeld, ja, was wir eingangs besprochen haben, hat nur eine gewisse Haltbarkeitsdauer, ja, eine Halbwertszeit. Dann implodiert es in sich in Form von Hyperinflation und so weiter. Und am Ende führt das eben halt zu extremen Aufrechnungen von Schuld gegen Guthaben. Weil man muss es so mal sehen, wenn ich jetzt, wie gesagt, wir kommen nochmal zum Thema Geldschöpfung ganz kurz mal zurück. Wenn ich jetzt wenn die Bank das Geld giral erzeugt, ja, dann steht sie aber auch dem System gegenüber mit einer Schuld da. Das heißt also, buchhalterisch wird zwar Geld erzeugt, aber auch die Schuld dazu. Das heißt also, alles Geld, was existiert im Giralgeld, für dieselbe Menge steht auch ein Schuldner da gegenüber. Also die Leute, die Guthaben haben, haben auf der Gegenseite auch dieselbe Anzahl von Schuldnern. Und so muss man das halt verstehen, dass eben halt, wenn das Ding knallt und die Geldmenge nicht mehr im Wachstum des hinterherkommt, was der Zinseszins abverlangt, dann gibt es halt die große Aufrechnung, ja, Schuld gegen Guthaben. So, das sind aber meistens nicht die Schulden der Kleinen, ja, die gelöscht werden, sondern die Schulden der Großen, die und der Staaten, die gegen die Guthaben aufgerechnet werden. Und ja, unter diesem Aspekt, jetzt habe ich den Faden verloren nochmal. Entschuldigung. Ich bin da zurück ins Geldsystem, aber wir waren ganz woanders, aber ich musste noch mal kurz hin.
Ja, genau. Also nochmal auf meine Frage war ja, Ich habe genau Währungsspekulation, also dass das jetzt auch der Bitcoin-Kurs in so kurzer Zeit mit Blasenbildung so in die Höhe geschossen ist.
Bei der Blase,
Ja, genau.
Also wir haben eine Blase, ganz eindeutig, und die ist im Fiat-System.
Ja.
In der Geldmenge. So, und Bitcoin ist nur der Spiegel dessen.
Punkt. Und dann kurz so als Gedankenspiel, wenn man jetzt sagt, okay, es gibt wirklich eine Hyperinflation jetzt in einer relevanten Währung wie Dollar, Euro, wird dann der Bitcoin-Preis sozusagen explodieren oder wird das dann überhaupt noch Nachfrage finden in dem Moment? Also kann man dann sozusagen in dem System dann überhaupt noch mit Bitcoin zahlen können? Weil die Leute sagen dann ja auch, ja, ist das dann unbedingt dann überhaupt noch gegenrechenbar gegen Güter, Dienstleistungen in dem Moment?
Ich kann das nicht klar beantworten, weil ich so eine Phase noch nicht miterlebt habe. Ich habe immer einen Freund gefragt, der hat das in Brasilien mal miterlebt. Der war zu so einer Phase, war der mal in Brasilien. Und den habe ich einfach mal gefragt, du sag mal, wie war denn das, ja? Hyperinflation, wie passiert das? Wie ist das in der Praxis überhaupt? Und er sagte, du pass auf, das ist ganz einfach. Du gehst morgens einkaufen, dann hast du einen Preis, dann gehst du mittags hin, dann hast du den nächsten Preis und abends hast du noch einen neuen Preis. Ja? Der wird dreimal am Tag neu ausgepreist im Laden. Ja? So, dann sage ich nur, wie ist denn das mit den Löhnen dann? Ja? Ich meine, sagt er ja auch ganz einfach, da gab es, das war so, da gab es also einen Grundlohn, der wurde einmal pro Woche veröffentlicht in der Zeitung. Und die Leute hatten einen gewissen Faktor zu diesem Grundlohn. Also die haben jetzt nicht irgendwie einen Arbeitsvertrag gehabt, da stand so und so viel real drin, sondern Faktor X mal Grundlohn, ja. Und so hat das dann funktioniert. Das heißt also am Lohntag, ist auch viel mit Wochenlöhnen dort, dann wurde erstmal alles sofort, alles erstmal in Material umgewandelt, wie Essen zum Beispiel, weil eine Stunde später war es dann schon wieder alles teurer. Und erste Ausläufer sehen wir schon bei der Butter. Da gibt es zum Beispiel in Frankreich gerade die ersten leeren Butterregale, ja, weil der Butterpreis so explodiert ist, dass die Händler das nicht mehr einkaufen wollen und die Exporteure das ins Ausland verkaufen, weil die Franzosen nicht mehr sind, diesen Butterpreis zu bezahlen. Und da gibt es schon die ersten Engpässe. Ja. Also wir sehen schon langsam diese zentralmarktwirtschaftlichen Ausläufer, sehen wir denn auch schon. Ne? Das wird in einer freien Marktwirtschaft gar nicht gehen. Ja. Da würde sofort kompensiert werden. Aber wir haben halt kein freies Geld. Wir haben, also das Geld konkurriert mit keinem. Also der Dollar als das Geld überhaupt hat keinen Konkurrenten, ja. Selbst diese Sekundärwährung wie Yen oder Euro sind keine wirklichen Konkurrenten. Der einzige Konkurrent, der jetzt wirklich dasteht, ist halt das Kryptogeld, ja.
Ja, dann nochmal zum Thema Trading. Also so an die interessierten Zuhörer, was gibt es denn da so, also Empfehlungen? Wie bist du da so investiert, auch in Altcoins? Gibt es da Long-Term, High-Volume-Coins mit viel Potenzial und so weiter?
Okay, das ist ein Riesenfeld, ja. Ich glaube, jeder, der sich damit beschäftigt, der weiß, da kann man ganz viel Zeit investieren. Schon. Und ich glaube, allein auf Ethereum als ERC-20-Token, glaube ich, gibt es mittlerweile über 5000 Stück, die darauf aufsetzen, weil jeder in der Lage ist, Geld zu schöpfen. Ja, es ist, du kriegst, also ich habe mal eine Anleitung gesehen auf YouTube von meinem Vlogger, wie du deinen Coin da innerhalb von 20 Minuten da selber durchprogrammieren kannst, mit ein klein bisschen Kenntnis nur. Du kannst also den Lukas-Coin morgen machen, ja, das ist überhaupt kein Problem, da kannst du dein eigenes Geld, ne? Und wenn du dem Geld halt eine gewisse Eigenschaft verpasst, dann kriegt das Ding sogar einen Wert gegenüber Gütern, ja.
Das ist schon besser, wäre gut, bei Matrix-Coin wäre ja sogar noch
klar,
sehr
klar.
Nah an der,
ja. Geht alles so. Und bisher war es hinter, das ist halt das Lustige, so aus der Blockchain-Szene oder aus diesem Ökosystem ist halt dieses Finanzierungsmodell ICO entstanden, dass die Leute sagen, okay, das ist eine Mischung zwischen IPO an der Börse und Crowdfunding, dass sie sagen, okay, wir schöpfen ja einfach mal ein eigenes Geld und verleihen diesem Geld allein dadurch einen Wert, eine Anwendung schaffen, die Probleme löst. So könnte man es vielleicht runterbrechen. Ja, nehmen wir mal IOTA zum Beispiel. Da ist es halt so, dass da eine Idee steht, Micropayment und halt Tangle als Blockchain-Ersatz dahinter, was auch theoretisch Vorteile hat, auf der anderen Seite aber auch den Nachteil, das tendiert sich ja alles irgendwann jetzt mal aus. Aber auf alle Fälle haben die damit eine Währung geschaffen, die dann eventuell in der Zukunft einen Nutzwert hat, also eine Nachfrage unterliegt, ja, und das verleiht ihnen einen Wert. Und das eröffnet natürlich Chancen für Early Birds, wenn man da einen Riecher hat, okay, die haben da eine super Idee. Ich gucke mir das Team an, oh, die werden sogar auch fähig, diese Idee umzusetzen, ne? Weil die beste Idee nutzt ja natürlich nichts, wenn du die nicht umgesetzt bekommst. Und da gebe ich jetzt einfach mal einen Teil meines Geldes rein in diese Idee. Natürlich mit dem Hintergrund einer Wertsteigerung. Wir sind ja alle dann so erzogen, dass wir alles, ja, muss mit Rendite versehen werden. Ja, in der inflationierenden Welt muss alles irgendwie Rendite abwerfen, das bei uns in den Köpfen implementiert. Das wird sich auch erst in mehreren Generationen wahrscheinlich rausnehmen aus den Köpfen. Aber jetzt ist es halt so, wir investieren irgendwas und wollen mehr zurück, als wir reingegeben haben. Das ist so, ja, das ist halt leider so, aber es ist halt so. Die Leute sind halt noch nicht so weit, ist aber ganz normal. Jedenfalls gebe ich dann Geld rein in diese Idee und dann fangen die an, die Idee umzusetzen. Ja? Und mit einmal, so wie bei 10x zum Beispiel, ist dann ein Produkt, was dann eine Skalierung hat, was wächst. Ja? Und dann ist natürlich entscheidend, was ist denn nun mit diesem Token, der jetzt an dieser Idee dranhängt? Ja, auf welcher Ebene partizipiert er denn von dem Geschäftserfolg? Weil der Unterschied zwischen einer ICO und einer Aktie zum Beispiel ist ein ganz gravierender. Bei einer Aktie gehört mir das Unternehmen zum gewissen Teil. Bei einer ICO nicht. Ja, es ist ein Produkt. Ja, es ist auch nicht irgendwie... stellt keinen Wert da insofern, dass er verbrieft ist. Ja, mir gehört jetzt der Schornstein von der Schuhfabrik mit der Aktie, sondern bei der ICO habe ich im Teil mal ja ein Anwartrecht auf das, was das Unternehmen der Meinung ist, was sie im Teil als Dividende irgendwie ausschüttet oder auch nicht. Oder auf der anderen Seite, sie schafft durch ihre Idee einen Nachfrageboom, der dann zu einem Kursgewinn führt, ja, und ich den Kursgewinn dann sozusagen für mich profitabel gestalten kann. Diese beiden Möglichkeiten gibt es und da sind halt, ja, in der Vergangenheit so 4000% aufwärts, wenn man den richtigen Riecher hatte und ein bisschen logisch gedacht hatte, war es kein Problem, dort halt große Gewinne einzufahren. Ne?
Bei welchen Projekten, auch wenn man das alles mit einbezieht, so das Team, die Idee, aber auch die Umsetzung, siehst du aktuell so mit am meisten Potenzial, also auch, dass da wirklich noch viel Skalierung ist? Also.
Wenn ich da jetzt meine Meinung zu stark ins Feld bringen würde, dann wäre das, glaube ich, zu manipulativ. Da möchte ich mich ganz gerne ein bisschen zurückhalten. Da ist jeder selber gefragt und da sind wir wieder bei dem Punkt Selbstverantwortung. Es gibt verschiedene Seiten und verschiedene Leute, die was anbieten und es wird in Zukunft einen Krypto-Kurs geben, eine Krypto-Akademie, wo man genau das lernt, zu entscheiden und herauszufinden, was das für einen das Richtige ist. Hinzu kommt ja noch ein gewisses Zeitfenster, ja, was der eine oder andere ja unterschiedlich hat. Der eine sagt, ich möchte jetzt investieren und gucke mir das nach 5 Jahren an. Und der andere sagt, ja, aber zu Weihnachten möchte ich ganz gerne hier wieder mit einem guten Schnitt rausgehen. Ja. Von daher möchte ich mich aus aktuellen Projekten ganz gerne mit meiner Meinung raushalten. Es gibt viele spannende Sachen. Also sehr viel spannende Sachen.
Okay, akzeptiere ich, kein Problem. Es sind sicherlich mal ein paar Leute, die auch das so, auch die persönliche Meinung sehr interessant finden.
Eigentlich. Ja klar, aber das ist, dann haben wir wieder...
Natürlich der Aufruf natürlich, sich immer selber zu informieren, ganz gar keine Frage.
Ja, wir haben aber das Problem dann, wenn ich jetzt irgendwie 1-2 Firmen nenne oder so, die ich ganz gut finde, dann ist es so, dann wird sofort nachgeguckt, ja, von den Leuten. Und ich manipuliere damit sozusagen ihre Meinung und das möchte ich auf keinen Fall tun. Deswegen, also, es gibt zig Seiten, die ICOs listen in, wir haben so 2-3 am Tag, glaube ich, im Schnitt. So, und dann kann man sich die selber angucken. Und wichtig ist nur eins, man muss verstehen, was sie machen. Das Team checken, was steckt dahinter und inwiefern korreliert der Coin oder der Token mit der Geschäftsidee. Das ist ja auch ganz wichtig.
Gut, dann können wir gerne mehr auf die persönlichen Projekte noch rüber switchen. War ja schon das Stichwort Kryptoakademie gefallen. Was hat es da mit auf sich? Wie ist da der Start oder
was ist da? Ja, ich hatte mit Sergio hatte ich ein Gespräch gehabt. Entschuldigung. Und er meinte, hast du nicht Lust, irgendwie an ein Projekt mitzumachen? Ich habe da einen Kumpel, der baut da gerade eine Kryptoakademie auf und sucht halt ein paar Leute, die ihn fachlich dort begleiten. Ich so, ey, total spannend, weil ich kriege hier am Tag 30.000 Anfragen auf Facebook. Wo kann ich das lernen? Wo kann ich das lernen? Hast du mal Links für mich? Wo kann ich das? Das sind immer wieder dieselben Fragen. Und gesagt, ja, da mache ich natürlich sofort mit. Ja. Und habe den Marc kontaktiert und wir haben uns dann verständigt, was mein Einfluss denn da sein wird. Und ja, dann bin ich halt sozusagen dort eingestiegen und wir basteln jetzt schon. Basteln ist gut. Wir bauen, wir klotzen seit 3 Monaten an dem Projekt und haben auch aus dem Vlogger-Bereich noch jemanden hinzugenommen für oder gewinnen können für Live-Tutorials, die wir mit einbauen. Ja, Grüße an Chris, wird bestimmt ja noch mal zuhören, macht einen super Job. Und ja, in der Redaktion sind wir, glaube ich, 5 Leute, 6 Leute mittlerweile. Und das wird eine der größten Kryptoakademien, also im deutschsprachigen Bereich auf alle Fälle. Global kann ich es nicht ganz so einschätzen, aber es wird auf alle Fälle einigen sein, die den höchsten Umfang haben, ja, wirklich von dem, was ich anfangs erwähnt hatte, mit dem Verständnis über die Geldschöpfung bis hin zu Arbitragehandel. Also es ist wirklich die komplette Bandbreite abgedeckt. Ja, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres werden wir soweit sein, dass es dann gelauncht wird und dann
sobald da was Spruchreifes ist und Verlinkbares ist, wird es natürlich auch entsprechend auf unserer Seite podcast.gutbeimatrix.com. Mhm. Der Folge wird es dann nochmal verlinkt.
Ja, ein zweites Projekt, wo ich mitwirke, möchte ich auch ganz gerne noch erwähnen. So wurde ich auch von jemandem angesprochen aus dem Süddeutschen. Der möchte ganz gern sein real existierendes Unternehmen in Teilen auf die Blockchain bringen und hat dort eben halt nach Kapazitäten gesucht, wie er das aufstellen kann, habe ich gefragt, ob ich ihm dabei behilflich sein könnte, das dann zu realisieren. Und habe mich dort sehr stark mit eingebracht und dann haben wir erstmal ein Team zusammengestellt für die einzelnen Bereiche. Und da das ja schon ein Live-Produkt ist, ist auch die Finanzierung nicht das Problem. Das heißt, flutscht alles, ja. Konnten also Leute sozusagen gewinnen und werden da jetzt, das Datum kann ich schon verraten, am 24.12. startet der Presale. Haben wir extra ausgewählt, weil das eben halt ein Datum ist, wo wir hoffen, dass wir die einzigen sind. Weihnachtsbaum.
Um Kryptomarkt kann man sich alles vorstellen.
Ja, also am 24.12., wo alles zu hat, ja, alle Börsen, alles hat zu, da starten wir halt den Presale um 14 Uhr. Also am 24.12.
Das ist ganz interessant.
Ja, und das ist halt ein Projekt, wo es eben halt darum geht, da kann ich auch schon ein bisschen mehr zu sagen, da geht es um Versicherungswirtschaft und zwar wird auch die Versicherungswirtschaft nicht drum rumkommen, um die Digitalisierung, ja, und sie haben die Schweizer Rückversicherung, hat ein Konsortium gebildet mit der Allianz und vielen großen, Generali zum Beispiel, wäre zu erwähnen, B3I heißt das, ein ganz verrückter Name, B3I-Standard, und zwar wird es dann so sein, dass die Papierpolice, die wir jetzt so kennen, wenn wir eine Versicherung abschließen, kriegen wir eine Police mit der Post geschickt, dass die zukünftig als Smart Contract laufen wird. So. Und da geht es eben halt auch darum, der größte Punkt ist natürlich die Kostenersparnis, ne, in der Verwaltung bei den Gesellschaften, der wird enorm sein und da wird sich über die Marktmechanismen dann auch irgendwann auf die Prämien auswirken der Leute, ja, also die werden davon 100%ig profitieren So, und dieses Maklerunternehmen, was ich da betreue, die haben schon eine App, wo die Leute ihre Versicherungsverträge darauf verwalten können. Also die haben jetzt einen Schaden, dann drücken sie ganz simpel eine App, bupp, auf den Knopf und dann ist die Bearbeitung, wird ein Ticket erzeugt und dann geht die Bearbeitung los. Da braucht keiner mehr einen Ordner ziehen und gucken, wo habe ich denn jetzt meine Haftpflichtversicherung, wo habe ich jetzt das? Also diese Sachen, die einen immer völlig abnerven, das haben die halt komplett durchdigitalisiert, auch ihr ganzes Backend. Die schaffen es also wirklich mit einem Mitarbeiter da wirklich über 1000 Kunden dazu betreuen. Das ist Wahnsinn, wie die das dann aufgestellt haben. Und wir wollen das also so machen, dass wenn dieser B3i-Standard oder ein anderer Standard und irgendwann kommt es, die nächsten Jahre von der Versicherung eingeführt wird, dass dann diese App die erste sein wird, dann die Usability für die Leute auch stellt. Ich weiß dann noch nicht genau, wie das jetzt technisch dann aussehen wird, weil da müssen wir uns noch mehr in dieses B3i-Thema müssen wir abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es wird auf alle Fälle dann so sein, dass die Leute dann über die App dann halt in ihre Smart Contracts reinschauen können, in Anführungszeichen. Ja. Das heißt also, sie schließen einen Vertrag ab, der wird von der Versicherungsgesellschaft aktiviert, der Smart Contract wird geschrieben und sie bupp, haben das sozusagen in Realtime auf ihrem Handy dann als Bericht drauf. Das heißt, ich kann eine Versicherung abschließen und habe die Police in 10 Minuten auf der Hand. Ja.
Wie wird dann über so einen Smart Contract das abgedeckt? Also, dass das auch sichergestellt ist, dass das wirklich der Antragsteller auch der ist. Also, wo man ja vorher auch viel mit, was weiß ich, Unterschriften und so weiter, ja, da auch ein bisschen was auf Papier braucht einfach.
Also das wird über elektronische Signifikatur laufen, beziehungsweise ich kann es noch nicht genau sagen, welches System die Versicherungen dort in Anwendung bringen. Also das kann ich noch nicht sagen. Also das haben sie noch nicht rausgucken lassen.
Spannend, klar.
Klar, auf alle Fälle spannend. Wie sie es umsetzen, wir sind da auch gespannt, wie Flitzebogen, was nachher dabei rauskommt. Das ist ein Pilotprojekt, das wird noch ein bisschen bedeckt gehalten, was da jetzt wirklich genau passiert, weil es ist halt ein hochsensibles Thema und da geht es auch nicht um Kleingeld, ja, da geht es um richtig viel Geld und Versicherungsgesellschaften sind sehr, sehr schwerfällig und bevor die einem halt nach hunderten von Jahren ein neues System aufsetzen, dann lassen sie sich schon Zeit und prüfen und prüfen und prüfen, bis es wirklich so weit ist, dass eben halt auch das sichergestellt ist, dass da nichts passiert, ja. Aber auf alle Fälle wird es passieren. Das ist eigentlich so.
Du bist dann auf jeden Fall in so einer ICO involviert, was eben sowas, so ein Vertragssystem auf die.
Genau. Blockchain. Und das Schöne ist, das ist eine der ICOs oder Token Sales, die von vornherein noch eine Dividende auszahlen können. Also da ist nicht jetzt irgendwie eine revolutionäre Idee, die irgendwann umgesetzt wird und irgendwann haben die Tokenholder was davon, sondern dort wird halt aus dem, also die Idee ist folgende, aus dem Geld, aus den Einnahmen werden Bestände aufgekauft, weil wir haben in Deutschland oder überhaupt generell in Europa momentan so einen Generationswechsel. Makler gehen in Rente, ja, ganz viele, die sich in den 60, 70ern, 80ern was aufgebaut haben und verkaufen ihre Bestände oder ihre Unternehmen. Und wir kaufen die dann auf und sind dann sofort in den Provisionsläufen drin. Ja. Das heißt, es gibt ja so eine Art Courtage, so nennt sich das. Wenn ich jetzt als Makler einen Versicherungsnehmer betreue, bin ich ja verantwortlich, dass er dann vernünftige Abwicklung bekommt, wenn es Probleme gibt. Und erhalte dafür sozusagen eine Vergütung von den Gesellschaften. So, und ein Teil dieser Vergütung fließt halt so sofort wie das, ja, als wird ausgecashed an die Leute mit in Form von Ether. Und sollte so ein bisschen Stabilität bringen in den Token, ne, auf alle Fälle. Und das Schöne ist sozusagen, die Entwicklungskosten für die Blockchain-Anwendung, die werden eben halt aus laufenden Gewinnen finanziert. Ja. Da muss jetzt nicht irgendwie Geld geraced werden für ein Entwicklerteam auf 3 Jahre, sondern das wird eben halt aus den laufenden Einnahmen generiert. Ja. Also da wird ein Stamm.
Genau, das ist ein Unterschied zu den meisten
Team gebildet,
dass das eben auch mit einem Startup verbunden ist, die dann eben auch noch kaum Eigenkapital haben. Genau.
Das ist natürlich und wir werden sehen, wie es ankommt. Und das White Paper wird auch eins der wenigen sein, was auch in Deutsch ist, ja, dass die Leute es auch mal verstehen können, was da drin steht. Das war mir übrigens sehr wichtig. Weil es ist ja tatsächlich so, ja, du hast ja eine ICO, ist egal, es kann auch eine österreichische sein oder so, aber das White Paper ist immer in Englisch. Und ich verstehe es einfach nicht, warum die Leute sich nicht die Mühe machen, das auch denn ins Deutsche zu übersetzen, weil es ist ja nicht so teuer, dass sie das wirklich, wenn einer da Geld reingibt, dass es auch wirklich richtig versteht, ja. Also wenn ich mir ein Medikament reinziehe und die Verpackungsbeilage würde da alles in Englisch sein, dann würde ich auch überlegen, verstehe ich das nun wirklich jetzt hier, was die Pille so mit mir macht?
Ja, ist super spannend. Gibt es da auch schon irgendwas, wo man sich schon mal einlesen kann zu dem Thema, oder ist das noch nicht ganz öffentlich?
Nee, ist noch nicht ganz öffentlich. Auf alle Fälle vielleicht bei mir auf Facebook mich irgendwie abonnieren oder auf Steemit. Unter Footprinter.
Footprinter.
Footprinter TN und TN steht für Trainer. Und das war eigentlich ja mein Ziel, durch die Welt zu ziehen, genau wie du auch. Und von unterwegs zu traden. Und dann hat sich aber familiär so ein bisschen was verändert, dass ich momentan nicht so frei bin in meinem Reisen. Ja, geht halt ein bisschen um Pflege auch, ja. Und muss man halt auch mal zurückstecken. Und ist auch nicht so schlimm. Ja, wie gesagt, meine Mutter, wo ich jetzt gerade bin und sie ein bisschen unterstütze, die lebt ja hier in Warnemünde an der Ostsee und 2 Minuten vom Strand. Auch wenn es kalt ist, die Luft ist immer top. Und
das stimmt.
Natur pur.
In vielen südostasiatischen Städten
ja.
Sicherlich sehr viel sauberer. Auch nicht schlecht.
Ja, also wie gesagt, mir also Footprinter TN at steemit.com, ja.
Steemit.com, genau.
Ja, und
ich verlinke das auch alles auf der Seite, wie gesagt.
Findet man auch, wenn man das einfach bei Google eingibt. Bin da ganz gut, glaube ich, zu finden schon mittlerweile. Ja, mich da irgendwie einfach da irgendwie adden oder was, keine Ahnung, mir folgen und dann kommen die Informationen schon rechtzeitig rüber und den 24.12. auf alle Fälle schon mal im Kopf behalten, weil dass wir das Ding dann noch die Kuh vom Eis, ja, sozusagen. Und wollen mal sehen, was
das ankommt. Spannend. Auf jeden Fall vielleicht noch als Schlusswort, weil gerade Stichwort Steam mitgefallen ist. Wie siehst du ganz speziell dieses Projekt, dass man sozusagen Social Media auf da dezentralisiert?
Ui, natürlich. Gigantisch. Es dreht sich ja immer wieder. Wir kommen immer wieder zum Punkt der Geldschöpfung zurück und dass die Banken und das System natürlich dieses Geld, dieses Business, dieses Jahrtausend-Business, ja, irgendwas, einen Zins zu kriegen für irgendwas, was es gibt. Ich meine, hallo, wir machen uns ja alle den Kopf, wie wir irgendwie unseren Lebensunterhalt verdienen und die verleihen einfach, was es gar nicht gibt. Mega, ja, und dafür tun sie alles, um dieses Geschäftsmodell natürlich zu verteidigen, ja, gegen alle Angriffe. So, und jetzt kommt halt ein Social-Media-Ding um die Ecke und sagt, Leute, passt mal auf, ihr produziert ihr Content, also ihr gebt geistige Arbeit ab, ja. Und wir schöpfen hier eine eigene Währung und innerhalb dieser eigenen Währung gibt es sozusagen Vergütungen. Könnt ihr euch gegenseitig belohnen mit Wertschöpfung, mit Schätzung, ja, in Form von Steemit. Und war bei Facebook zum Beispiel, okay, die liefern natürlich die technische Voraussetzung für alles, aber der Wert landet bei den Aktionären. Das heißt, die Leute schreiben sich die Finger wund und die Aktionäre freuen sich, dass die Leute so viel posten, ja, und so viel Werbe empfangen können, Werbemessages empfangen können. Und das ist eben halt bei Steemit anders. Allerdings sehe ich das noch nicht so, dass die breite Masse darauf abfährt. Weil sie hat es noch nicht verstanden. Es ist auch wirklich ein Prozess, der sich hier auftut, der ja wirklich auch nicht vorhergesehen wurde. Also mein Beispiel, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber muss kurz sein. Entschuldigung, ja. Okay, wer kann sich noch an das erste Motorola erinnern, dieses Klapp-Handy, ne, was sich so aufgeklappt hat? Das hatten wir alles vorher schon gesehen bei Enterprise. Das gab es alles schon. Das iPad, das gab es in unserem Unterbewusstsein alles schon. Als diese Erfindung dann auf den Markt kam, wusste unser Unterbewusstsein schon längst, dass es das geben wird. Das heißt also, wir waren darauf vorbereitet. Auf Kryptowährung ist keiner vorbereitet. Das gab es in keinem Science Fiction. Und das macht's.
Gut, vielleicht nur so Gedanken, dass man, vielleicht so ein Gedanke einfach nur, dass es sozusagen nur noch ein Online-Geld, digitales Geld gibt. Aber So Gedanken des Science Fictions gab es ja schon immer, dass man sagt, irgendwie gibt kein Bargeld mehr, das wird abgeschafft, nur noch Konten, Girokonten.
Ja, oder? Aber das dezentrale Thema, dass keiner dieses Geld in eine persönliche Kontrolle bringen kann. Keiner ist in der Lage dazu. Ja, es gibt zwar Machtspiele zwischen Core-Team und den Minern und hin und her immer wieder über Entscheidungen, was die Updates anbelangt oder die Blockgröße etc. und so, aber prinzipiell kann es keiner wirklich kontrollieren. Die Leute kontrollieren das hochdemokratisch, indem sie sagen, ich nutze es oder ich nutze es nicht. Und darauf sind wir nicht vorbereitet, wirklich nicht.
Das war nicht vorauszusehen.
Und unser Unterbewusstsein hat das noch nicht implementiert bekommen und daher ist es auch ein bisschen Weg, noch den wir vor uns haben, bis die Leute das wirklich verstehen, was sie da in Hand haben. Ja. Aber es ist auch normal, wenn man jetzt mal überlegt, wie lange es gedauert hat, bis man eine ganz normale E-Mail schreiben konnte. Ja. Das hat ja auch 25 Jahre gedauert, ehe Hotmail kam, seit der Erfindung der E-Mail oder Internet. Ja. Ich meine, bis heute kann keiner wirklich erklären, was das Internet ist, aber jeder nutzt es. Und genauso wird es mit der Blockchain auch passieren. Es wird irgendwann zur Selbstverständlichkeit, Blockchain-Produkte oder Geldprodukte zu verwenden.
Genau. Wenn das dann selbstverständlich ist, auch dann sowas wie Steam mit auch einfach adaptiert wird, das ist einfach selbstverständlich auch in der
Klar, Masse und die politische Zensur, die wir gerade auf Facebook, da sitzen ja ganze Teams aus Studenten und sonst wie was, die also Entscheidungsmacht haben, wenn sie irgendwas sehen, da eine Zensur auszulösen, ja. Das muss man sich alles mal so vorstellen, so, wo wir da gelandet sind. Das gibt es natürlich an einem dezentralen Netzwerk nicht. Da kann kein Staat kommen und sagen, das passt mir nicht, was der das da sagt.
Oder so große, so große Player wie Facebook und Google, dass die wirklich da dass man das wirklich schafft, dass da ein neuer dezentrales Produkt dann das ersetzen kann, also beziehungsweise da den Markt abbringen kann. Ich sehe das irgendwie
nicht. Nee, die Community ist einfach zu groß. Also das wird parallel laufen. Die Zukunft ist schwer zu prognostizieren. Auf alle Fälle kann man schon mal eins erkennen, dass die Qualität des Content natürlich auf Steam mit ein ganz anderes Niveau darstellt als auf Facebook, ja. Weil alles, was Schrott ist, wird sozusagen nicht honoriert von den Leuten. Tja, und versinkt dann in den Boden, ne?
Klar, natürlich ist auch quasi ein Anreiz zu mehr Qualitätscontent. Ne? Das wird entlohnt. Das ist natürlich schon eine Aufwärtsspirale, eine positive Sache. Also, wo man ja auch bei Facebook viel Schrott sieht und dass da auch viel geklickt wird. Wo dann nur zählt, dass man möglichst werberelevant ja auch gestaltet. Und bei Steam ist es ja wirklich dann wieder, geht es zurück auf den Leser, der dann auch sagt, ja, das will ich wirklich, das finde ich gut, das wird belohnt. Das ist schon total spannend, ja. Jo. Ansonsten noch was am Herzen zum Thema Kryptowährung, was jetzt noch nicht angesprochen
wird. Auf alle Fälle möchte ich noch eine kleine Botschaft an die Leute loslassen.
Gerne.
Mein größter Wunsch wäre es, wenn die Leute sich nicht nur damit beschäftigen, wie sie damit einen Gewinn für sich rausschneiden können, sondern dieses ganze Ökosystem halt eine Usability von sich aus auch verpassen, in dem Moment, dass sie das auch ausgeben und in Umlauf bringen, dass sie sozusagen ihre Produkte nicht mit Fiat bezahlen, sondern halt zum Händler sagen, nimmst du auch Krypto, ja? Oder auch mal zum Bäcker gehen, sag mal, wann kann ich hier endlich in Bitcoin bezahlen, ja? Allein der Spruch, wenn der Bäcker das dreimal am Tag hört, ja, wann kann ich immer, irgendwann sagt der Mensch, ich muss einfach mal Bitcoin jetzt irgendwie mal akzeptieren, ja, als Zahlungsmittel oder Dash jetzt in dem Fall, ja, also wie gesagt, stellvertretend für, Bitcoin wird garantiert nicht das Zahlungsmittel werden. Das wird eher den Goldcharakter als Wertspeicher erlangen, aber.
Wertspeicher sozusagen, genau,
wird darauf. Ja, es ist halt schwer vorherzusehen, was denn passieren wird, aber es wird auf alle Fälle eine Kryptowährung werden. Das ist mal so Fakt wie das Amen in der Kirche. Und je mehr wir den Händlern auf den Keks gehen und sagen, Mensch, ich hab gar nicht so viel Euro dabei. Was machen wir denn jetzt? Ich kann dir Krypto anbieten. Nimmst du Dash? So, und dann sagt er, nee, nehme ich nicht. So, wenn der Zweite und der Dritte das auch sagt und irgendwann setzt er sich an seinen Rechner und sagt, jetzt musst du mich mal informieren, was ist denn das überhaupt? Und wird dann dahinter kommen, dass es vielleicht doch gar nicht so schlecht ist, wenn er das akzeptiert, weil er kriegt dann mehr Kunden auf seine Seite und zieht die von der Konkurrenz ab. Mhm. Und allein dieser Marktmechanismus, dass dieses Konkurrenzverhalten, was wir haben, der Händler, wenn die dann noch einen Vorteil sehen für sich, dann wird es auch ganz schnell umgesetzt. Ne? Wie gesagt, es muss Mobility stehen und dann geht es ganz schnell. Und das war so eigentlich meine Message an die Leute, seht das als euer neues Geld bitte an und nicht als irgendein Asset. Ja,
ja, verstehe. Wichtige Aussage, ja. Mhm. Super. Sehr spannend. Wir könnten eigentlich jetzt noch Stunden weiterführen.
Ja, klar, Mann, da kann man gar nicht aufhören mit. Wenn man da erstmal im Flow ist, wie gesagt, ich habe auch nur an der Oberfläche gekratzt, ja, also da ja, bin ich ja noch nicht mehr in die Tiefe gegangen. Es ist auch nicht die Ziel. Es geht ja auch darum, um mehr Leuten das irgendwie ein bisschen verständlich zu machen, warum ja. Das halt die Schicht der Tausends ist, einfach mal, ja, in Richtung da Freiheit auch zu gehen.
Da kann mir bestimmt auch super helfen, da gerade Neulingen da nochmal einen super, super Start mal zu bringen.
Ja, klar, ich bin ja auch, gerade das, was ich heute so ein bisschen angekratzt habe, da bin ich auch, ja, unbedingt, ja. Bin ich auch mehr in die Tiefe gegangen und man kann natürlich auch die Lektion überblättern, ja, aber wer Interesse daran hat, da ein bisschen in die Tiefe zu steigen, der hat auch die Chance, halt ein bisschen mehr Einblick in das ganze System zu erlangen. Ja. Ja, ich bedanke mich total bei dir. Ja. Total liebe Grüße nach Malaysia. Grüßen wir das ganze Matrix-Team.
Von meiner Seite. Ja, werde ich dann, wenn ich den Sergio treffe in Thailand auf Koh Phangan, das ist eine kleine Insel.
Full Moon. Fullmoon Party wieder, oder?
Ja. Viele Partys aus dieser kleinen Insel, ja.
Ich war auch schon da, das ist ziemlich cool. Ihr habt auch ziemlich cooles Coworkspace oder zwei coole Coworkspaces.
Ich war leider nicht da, aber was
man ja, so lass dich überraschen. Ist zwar ein bisschen touristisch, jetzt ganz schön doll überlaufen, muss man gucken, in welchen Zeiträumen man da hinfährt, aber die Coworkspaces, die sie da haben, ja. die sind schon cool, also wirklich cool. Da sitzt du direkt am Strand, barfuß, also mehr war nicht, ja.
Ja, noch zwei Wochen sind wir da. Ich bin schon sehr gespannt. Und dann gebe ich gerne die Grüße weiter.
Okay.
Ja, und dann, ja, wie gesagt, bedanke ich mich fürs super nette Gespräch.
Ja. Ich danke allen Zuhörern, dass sie sich eine Stunde Zeit genommen haben.
Ja. Genau, weiß ich. Fast eine Stunde 15, ja.
Vielleicht noch was.
Ich glaube, neuer Rekord.
Vielleicht noch was zum Abschluss. Also. Ich versuche Fragen, wenn ihr mir auf Facebook irgendwie eine Frage stellt oder so, versucht die so kurz wie möglich zu formulieren, weil manchmal ist es doch so, dass ziemlich lange ankommen. Je kürzer die Anfragen sind, desto mehr kann ich auch beantworten. Also momentan gelingt mir das noch, auf jede Frage einzugehen. Und da achte ich dann auch wirklich drauf, dass ich also nichts unbeantwortet lasse. Ja, also ihr könnt mich jederzeit anschreiben. Ich kann dann Links rausschicken zu speziellen Fragen und so, wo ihr euch dann weiterbilden könnt. Kein Problem.
Genau, da hat sie ja da auch eine Seite schon ein bisschen was gesammelt, so an den, das war digitalgold.ch, ja. Da gibt es ja schon so eine Sammlung an häufigen Fragen, korrekt?
Digitalgeld.ch, genau. Das ist eigentlich ein Vlogger-Portal, wo ich Vlogger, die also unheimlich, muss ich auch mal ein Lob an dieser Stelle aussprechen, es sind unheimlich viele Leute da draußen, die sich vor die Kamera setzen und Content produzieren, wo der sehr hohen Mehrwert hat. Man kann sich also komplett selber informieren, auch schon teilweise, zwar sehr fragmentiert, aber wie kann ich eine Wallet eröffnen, worauf muss ich achten, also so auch elementare Sachen. Und ich habe das einfach mal in so einem Nebenprojekt mal so zusammengefasst, digitalgeld.ch, Vlogger halt zu taggen, also die Videos zu verlinken bei mir und nach Kategorien zu sortieren, dass man also sich da schneller durchfindet, als wenn man sich bei YouTube sozusagen erstmal drei, vier Sachen angucken muss und sagt, nee, das war es doch nicht und das ist doch nicht so doll gewesen und die Videos habe ich alle vorher durchgecheckt selber und es ist also dort nur qualifiziertes Zeug drin. Ja, da kann man so gerne nachschauen und sich da Videos raussuchen, die zu einem passen. Ja.
Okay. Gutes Schlusswort. Dann wie gesagt, vielen Dank und jo, auch an die Zuhörer. Bis zur nächsten
ciao,
Folge.
Ciao, in diesem Sinne.
Ciao, ciao.
Yo, das war's auch schon mit dieser Folge von Goodbye Matrix Live.
Wenn du noch mehr befreiende Informationen haben und alle Shownotes zur Folge einsehen möchtest, dann komm uns jetzt besuchen auf podcast.goodbyematrix.com oder auf unserem Blog www.goodbyematrix.com. Hier kannst du dich auch direkt zu unserem Newsletter eintragen, um in Zukunft immer die brandneue Folge in deinem Postfach zu erhalten.